herzlich willkommen zu einer Sondersendung der neuen Essener Welle. In der nächsten Stunde hören Sie Auszüge aus einer Lesung mit dem Niederländer Jules Schelvis, Überlebender des Vernichtungslagers Sobibor, einer jener vergessenen Orte der Aktion Reinhardt, der Tarnname der Nationalsozialisten für die vollständige Ermordung der Jüdinnen und Juden aus dem Generalgouvernement, dem heutigen Ostpolen. Im Lager Sobibor wurden in 15 Monaten mehr als 250.000 Menschen ermordet, unter anderem auch die Ehefrau von Jules Schelvis, deren Brüder und Eltern. Nur knapp 300 Überlebenden des Häftlingsaufstandes gelangen die Flucht aus dem Lager und nur ca. 50 der ehemaligen Häftlinge erleben das Kriegsende. Aus Interviews mit den wenigen Überlebenden und vor allem seinen persönlichen Erlebnissen sowie umfangreichem Archivmaterial hat Jules Schelvis das Buch Vernichtungslager Sobibor geschrieben. Dieses Buch entreißt das entsetzliche Geschehen in Sobibor einmal mehr dem Vergessen. Nach der Musik hören Sie Auszüge daraus, präsentiert von Jules Schelvis in seiner Lesung in der Zeche Karl. Ich bin Klaus Hausmann, schönen guten Abend.
Für jüdische Arbeiterkinder war der Besuch der Mittelschule nicht selbstverständlich. In der Regel absolvierten sie nur eine Grundschule und gingen anschließend in eine Fabrik oder ins Büro arbeiten. Mein Vater war ein kluger Mann. Er schlug mich vor, dass ich in einer Druckerei mit Papieren und Wörtern arbeitete. Er riet mir jedoch zunächst die Mittelschule zu besuchen, da ich so ein vernünftiger Drucker werden konnte. Trotz der schlechten Zeiten in den 20er Jahren sang mein Vater, ein ernster und kunstsinniger Mensch, in einem Gesangverein Werke, wie die Ironie sollte sich erst später zeigen, ein deutsches Requiem von Johannes Brahms. Als Kind habe ich oft die Proben besucht, wo ich fasziniert der Musik lauschte. Mein Vater wurde Dezember 1944 in Oranienburg ermordet. Am frühen Morgen des 10. Mai 1940, ich war 19 Jahre alt, wurden wir in Amsterdam vom Geräusch vieler Flugzeuge auf dem Schlaf gerissen. In unseren Schlafanzügen gingen wir auf die Veranda, um besser sehen zu können, was los war. So viele deutsche Maschinen hatten wir noch nie am Himmel gesehen. Mein Vater sagte, sie werden England massiv bombardieren. Die werden sich dort freuen. Ich möchte nicht in ihre Haut stecken. In dem Moment wussten wir nicht, dass der Krieg ausgebrochen war. Als wir den Drahtfunk anmachten, hörten wir, dass die Deutschen unser Land überfallen hatten. Wir kleideten uns schnell an und gingen zur Straße. Dort hatten sich schon Menschengruppen gebildet, die über die Berichte redeten, aber niemand war sich dessen bewusst, dass die Invasion das Vorspiel zu beinahe totalen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung bedeutet würde. Gegen 8 Uhr fuhr ich wie jeden Morgen, Krieg oder nicht, mit meinem Fahrrad zur Druckerei. Das niederländische Heer führte einen völlig ungleichen Kampf gegen die Übermacht. Einige Tage später, am Nachmittag des 14. Mai, ging ich von meinem Elternhaus in Amsterdam-Süd durch die fast ausgestorbene Stadt, um bei der befreundeten Familie Borzikowski, die in den 20er Jahren als Juden aus Polen nach Holland kamen, die Nachrichten zu hören. Sie wohnte, was man allgemein nannte, in das Judenviertel von Amsterdam. Dort herrschte eine bedrückte Stimmung, weil mit jeder Stunde deutlicher wurde, dass wir den Krieg schon nach 5 Tagen Widerstand verlieren würden. Kurz darauf erfuhren wir, dass das Zentrum von Rotterdam von ihren Bomben in Schutt und Asche gelegt worden war. Den Borzikowskis war klar, dass der deutsche Sieg eine Katastrophe für uns Juden bedeuten könnte. Sie hatten Unterdrückung und Antisemitismus in Polen, die Mutter kam aus Częstochowa, der Vater aus Janow, am eigenen Leib erfahren und hatten schon Langhoffs Moorsoldaten gelesen, eine Geschichte, die sich in einem Konzentrationslager nicht weit von Holland abspielte. Sie wussten auch, dass Lager wie Dachau und Buchenwald schon existierten. Nach dem Einzug der Deutschen veränderte sich zunächst wenig. Maßnahmen gegen die Juden wurden kaum ergriffen. Zum Beispiel das Ritual Schlachten von Vieh. Das änderte sich Anfang Januar 1941, als eine Verordnung veröffentlicht wurde bezüglich der Meldepflicht von Personen, die ganz oder teilweise jüdisches Blut haben. Weil die Niederländer obrigkeitstreu waren, haben sich auch die Juden, bis auf einige wenige, dieser Verpflichtung nicht entzogen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass sie mit der Erfassung an ihren eigenen Untergang mitwirkten. Die Folge war, dass die Deutschen innerhalb weniger Monate genau wussten, wie viele Juden in den Niederlanden wohnten, wie alt sie waren und welchen Beruf sie ausübten. Antijüdische Maßnahmen folgten nacheinander im raschen Tempo. In Februar 1941 wurde ein Judenrat von den Deutschen eingesetzt. Er musste die Befehle der Besatzer vorbehaltlos durchführen. Einer davon lautete, dass nicht-niederländische Juden sich zwecks Emigration, wie das lautete, bei der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam melden sollten. Da ich mich verliebt hatte in die 19-jährige Tochter Rachel der Familie Borsikowski, in Amsterdam geboren, aber sie hatte noch immer die polnische Nationalität, beschlossen wir im Dezember 1941 zu heiraten, damit, so dachten wir, eine gewisse Deportation zu verhindern. Aber es hat nicht geholfen. Die Vorbereitungen für eine groß angelegte Deportation liefen im Juni 1942 auf Hochtouren. Ende dieser Monat wurde mitgeteilt, dass jüdische Arbeitskräfte zum Arbeitseinsatz befördert werden würden. Zwei Wochen später fuhr vom niederländischen Durchgangslager Westerbork der erste Transport aus Holland nach Auschwitz ab. Was das bedeutete, wussten wir nicht. Für die Juden begann sich die Lage in den Niederlanden nun einschneidend zu verändern. Die Ordnungspolizei holte nach der Sperrstunde ab 20 Uhr anhand von Listen die ersten Juden aus ihren Häusern mit Unterstützung kollaborierender niederländischer Polizisten. In 1942 schrieb der höhere SS- und Polizeiführer in den Niederlanden, Hans Rauter, an Reichsführer SS Himmler über die Abschiebung der Juden unter anderem. Am 15. Oktober wird das Judentum in Holland für vogelfrei erklärt. Das heißt, es beginnt eine große Polizeiaktion. Jeder Jude, der irgendwo in Holland angetroffen wird, wird in die großen Judenlagern eingezogen. Es ist jetzt schon mehr als 61 Jahre her, dass ich Anfang Juni 1943 nach das damals unbekannte Sobibor deportiert wurde, aber in der Erinnerung kommt es mir vor, als ob es in der vorige Woche war. Der Drang, genau in Erfahrung zu bringen, wie es meiner Familie dort ergangen ist, entwickelte sich nach meiner Pensionierung. Die ersten Schritte in diese Richtung führten mich nach Hagen, Westfalen, wo von 1982 bis 1985 ein Sobibor-Prozess stattfand. Anfangs saß ich da als regelmäßiger Besucher in den manchmal leeren Zuschauerreihen. Im Gerichtssaal nahm Sobibor im Laufe der Monate in meiner Vorstellung allmählich konkretere Gestalt an. Nach einiger Zeit beschloss das Gericht, dass ich als Verwandter von Ermordeten Nebenkläger werden durfte. Auf diese Weise konnte ich Informationen sammeln und am 22. August 1985, ich denke ein Novum in der deutschen Rechtsgeschichte, als Ausländer und Nichtjurist ein Plädoyer halten, in dem ich gegen den Angeklagten, der SS-Oberscharführer Karl Frenzel, wegen Mittäterschaft lebenslange Gefängnisstrafe forderte. Am 4. Oktober wurde der Angeklagte, es war ein Wiederaufnahmeverfahren, zum zweiten Mal zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt. Für meine Frau Rachel, meine Angehörigen und mich wurden alle Maßnahmen gegen den Juden ebenfalls zum Verhängnis. Am frühen Morgen des 26. Mai 1943 hörten wir von unserer Wohnung aus im dritten Stockwerk etwas Ungewöhnliches. Aus der Ferne vernahm man einen Lautsprecherwagen, der immer näher kam. Eine durchdringende Stimme sagte über Mikrofon: Achtung, Achtung, hier spricht die deutsche Polizei. Die gesamte Umgebung ist abgesperrt. Alle Juden müssen in ihren Häusern bleiben. Wir werden die Häuser gründlich durchsuchen. Sie werden nach Deutschland geschickt, um dort unter Polizeiaufsicht zu arbeiten. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Gepäck bereitsteht. Auf der Straße hatten sich bereits Angehörige der Ordnungspolizei postiert. Es sah so aus, als gäbe es kein Entrinnen. Wir gingen davon aus, dass wir in Lager geschickt werden und dass die Männer dort Schwerstarbeit verrichten müssten und die Frauen in Munitionsfabriken arbeiten oder Trümmer wegräumen sollten in den bombardierten Städten. Unsere Rucksäcke waren bereits gepackt. Kurze Zeit später drang die Ordnungspolizei in die Häuser ein und durchkämmte Wohnung für Wohnung. Als sie sich unserem Haus genähert hatten, hörten wir kurz darauf alle Klingeln zugleich läuten. Ein Mann rannte schnurstracks in den dritten Stock, hämmerte gegen unsere Tür und stürmte herein. Ausweise, brüllte er, und ein bisschen schnell. Ich habe noch viel mehr zu tun. Er durchsuchte die Wohnung, fand keinen Versteckten und befahl uns, ihm zu folgen. An der Ecke der Straße mussten wir uns sammeln. Als nach Auffassung der Ordnungspolizei genügend Juden zusammengetrieben waren, wurden wir in geschlossenen Reihen und unter Bewachung zur Sammelplatz geführt, wo sich zu diesem Zeitpunkt bereits Hunderte von Juden befanden. Nachdem wir dort Stunden gestanden hatten, tauchte gegen Abend jede Menge Straßenbahnen auf, die uns zum Bahnhof brachten. Gestern noch durften wir nicht in den Straßenbahnen, jetzt mussten wir. Am Bahnhof wurden wir grob in den bereitstehenden Zug gestoßen. Nach einer aufreibenden Bahnfahrt kamen wir spät abends in das niederländische Durchgangslager Westerbork an. Wir wussten nicht, dass der erste von mehr als 100 Deportationszügen Westerbork schon am 15. Juli 1942 verließ. Endziel war Auschwitz, ab März 1943 Sobibor. Nach 6 Tagen Westerbork wurde meine Frau und deren Familie und ich am 1. Juni 1943 nach dem Osten gebracht. Der Zug bestand aus einer unüberschaubaren Reihe verschlossenen Güterwagen, die genau 3006 Personen fassten. In meinem befanden sich 62 Personen und ein Kinderwagen. Die Fahrt erfolgte unter primitivsten Umständen. Jegliche Ausstattung wie Stroh zum Liegen oder Haken, an denen man etwas aufhängen konnte, fehlte. Außer einer vollen Tonne mit Wasser und einer leeren für unsere Notdurft hatten die Männer vom Westerborker Ordnungsdienst kurz vor der Abfahrt Brot in die Waggon gebracht. Die Kranken wurden kurz vor Abfahrt auf Tragen in den Waggons geholfen. Der SS-Kommandant Gemmeke und seine Helfer guckten zu, wie die ganze Operation verlief. Ich erinnere mich nicht, dass sie sich um uns kümmerten. Wir waren dem Judenrat anvertraut. Als alle mit einiger Mühe in den Waggons gestiegen waren, wurden die Schiebetüren auswärts mit Haken verschlossen. Wir standen mit unserem Gepäck wie die Heringe gedrängt und dachten, wie lange wir das wohl aushalten konnten. Es gab kaum Platz, um mal kurz die Beine auszustrecken. Die einzige frische Luft, die wir aufschnappten, drang durch ein kleines, vergittertes, glasloses Fenster nach innen. Wir fuhren ungefähr um 10:30 los. Der Zug hielt unterwegs etliche Male an, um reguläre Züge und Militärtransporte passieren zu lassen. Die Türen blieben die gesamte Fahrt über verschlossen. Unsere Notdurft mussten wir in der Tonne verrichten, sodass sich schon bald ein ekelhafter und unerträglicher Gestank breitmachte. Wir kamen vor Durst, nachdem unser eigener Vorrat Wasser, den wir in Feldflaschen mitgenommen hatten, schon am ersten Abend leer getrunken war. 3 lange und bange Tage voller Unsicherheit und Verzweiflung hat die Fahrt gedauert. Wir fuhren über Bremen, Wittenberge, Berlin-Spandau und Breslau quer durch Deutschland nach Polen. Am Freitag, den 4. Juni, hielten wir morgens kurz in Chelm in der Nähe der ehemaligen russischen Grenze. Wegen der Übermüdung interessierte es uns schon nicht mehr, wo wir landen würden. Es gab nur noch eine Frage: Wie kommen wir aus diesem stinkenden, überfüllten Viehwagen, um ein wenig frische Luft zu schnappen? Nach einer langen Fahrt war es inzwischen Freitag gegen 10 Uhr geworden, als der Zug in der Nähe eines umgitterenden Lager hielt, in Sobibor, wie sich herausstellte. Der Zug war kaum zu stehen gekommen, als die Türen von jüdischen Männern aufgestoßen wurden. Sie stiegen in unseren Waggon und fingen an, unter Gebrüll und den lauernden Augen der SS auf uns einzuprügeln. Sie ließen sich anmerken, dass sie Juden waren, indem sie Jiddisch, die Sprache meiner Schwiegereltern und der Juden in Osteuropa, sprachen. Nach Ansicht der SS nicht schnell genug ging, kamen sie den Männern des Bahnhofskommando zu Hilfe, indem sie ihre Gewehrkolben und Peitschen einsetzten. Nun konnten wir nicht länger boomen. Rachel und ich standen in Handumdrehen auf einer Art Bahnsteig aus Sand und Erde. Hinter uns ertönte das Gejammer und Geheul deren, die nicht schnell genug aufgestanden waren. Ihre Beine waren durch das lange Sitzen steif geworden. Ihr Kreislauf war ernsthaft gestört, sodass sie nicht schnell genug reagieren konnten. Eines der ersten Dinge, an die ich dachte, war, dass wir zusammengeblieben waren und das Geheimnis unseres Reiseziels endlich gelüftet werden würde. Es war klar, dass wir am Ziel angekommen waren. Ein Ort, so dachte ich, an dem wir würden arbeiten müssen. Ein Ort, an dem viele, die uns vorausgegangen sind, bereits an der Arbeit sein mussten. Unser Kommen, so dachte ich wieder, konnte nicht völlig bedeutungslos sein, wenn es den Deutschen eine Reise von 72 Stunden über 2000 Kilometer hinweg wert war, uns hierher zu bringen. We'll be right back. Unter Peitschenschlägen wurden wir weitergetrieben. Rachel und ich hielten uns fest aneinander. Wir durften uns nicht von dieser höllischen Situation auseinanderreißen lassen. Auf einem mit Stacheldraht umsäumten Weg wurden wir in die Richtung von großen Baracken getrieben. Rachel sagte, was soll ich mit meiner goldenen Uhr machen? Sie werden sie mir gleich abnehmen. Ich antwortete, grab sie ein, denn sie kann demnächst vielleicht viel Geld einbringen. Im Laufen erblickte sie eine Kuhle im Sand, in die sie die Uhr blitzschnell fallen ließ. Mit dem Fuß schob sie schnell noch ein bisschen Sand darüber. Merke dir, sagte sie noch zu mir, wo ich sie ungefähr versteckt habe. Dann können wir morgen versuchen, sie auszugraben oder später, wenn wir etwas Zeit haben. Wie Vieh wurden wir durch eine Baracke getrieben, deren Türen vor und hinten weit offen standen. Während wir durchliefen, wurde uns befohlen, unser gesamtes Gepäck fallen zu lassen. Unser Brot und Rucksäcke landeten auf großen Haufen. Von allem beraubt, was wir mal mit Liebe gesammelt hatten, verließen wir die Baracke an der gegenüberliegenden Seite. Dass wir unser Gepäck so plötzlich verloren hatten, hatte mich so überrumpelt, dass ich, als ich wieder im Freien stand, jenen SS-Mann zwar sah, aber ohne zu realisieren, dass er die Frauen in eine andere Richtung geschickt hatte. Plötzlich bemerkte ich, dass Rachel nicht mehr neben mir ging. Es war so schnell vonstatten gegangen, dass ich sie weder küssen noch ihr etwas zurufen konnte. Mit den Männern vor und hinter mir wurde ich weitergetrieben bis hinter eine Öffnung in einer Hecke, bei der ein anderer SS-Mann stand. Mit schnellem Blick musterte er die etwas jüngeren Männer. Mit einem kurzen Tick seiner Peitsche gab er einigen zu verstehen, dass sie sich auf der Seite eines großen Feldes gesondert stellen sollten. Mein Schwager, der er kurz vor mir eingeteilt hatte, gesellte sich zu der Gruppe, die allmählich anwuchs. Mein Schwiegervater David war zu alt und mein kleiner Schwager Hermann zu jung, um ausgewählt zu werden. Auch ich wurde nicht ausgewählt. Nachdem er mich einen Moment angeguckt hatte, überging er mich. Er sollte nur 80 gesund aussehende Männer selektieren. Diejenigen, die nicht ausgewählt worden waren, mussten weiterlaufen und sich hinsetzen. Es war ungefähr 12 Uhr mittags geworden und bereits heiß. Da saß ich nun, wehrlos, hilflos, erschöpft, ausgeliefert an die Deutschen und völlig abgeschnitten von der Welt. Niemand konnte mich und den anderen zu Hilfe kommen. Die SS hatte uns in ihrer Macht und konnte tun, was sie wollte. Die Reihen auf dem Feld wurden dichter, als Männer aus anderen Waggons dazu kamen. So begann das Warten darauf, was nun geschehen würde. Mein Gehirn begann schneller zu arbeiten. Ich dachte, dies ist wahrscheinlich ein neues Lager, wofür ein Ordnungsdienst erforderlich sein wird. Dafür werden sie die jungen Männer an der Seite vielleicht brauchen. Intuitiv dachte ich, dass ich dieser Gruppe ebenfalls angehören würde. Das Feld hatte sich inzwischen mit hunderten Männern gefüllt. Ich hatte mich bereits mit dem Gedanken abgefunden, hier im Lager zu arbeiten, als ich bemerkte, wie sich derselbe SS-Mann näherte. Mit den Händen auf dem Rücken schlenderte er scheinbar zufrieden an den Männern entlang. Als er ganz in die Nähe gekommen war, fiel mir plötzlich wieder der Ordnungsdienst ein. Er war schon fast an mir vorbei, als ich aufsprang und meine Finger wie ein Schuljunge hochstreckte. Ich sagte, Herr Offizier, an der Seite bei den ausgesuchten Männern sehe ich meinen Schwager. Ich möchte gerne bei ihm sein. Erlauben Sie mir, diese Gruppe anzuschließen? Er starrte in die Ferne und schlug mit seiner Peitsche gegen seinen Stiefel. Wie alt bist du? Ich antwortete, 22, Herr Offizier.
Gesund?
Jawohl, Herr Offizier. Ich hatte keinen Schimmer von Dienstgraden. Kannst du Deutsch? Jawohl, Herr Offizier. Nicht ohne Interesse guckte er mich eben prüfend an und versank dann einen Moment in Gedanken, ehe er sagte, na, geht's los. Mit einem Kopfnicken gab er zu verstehen, dass ich schnell zu der Gruppe gehen sollte, welche an der Seite stand. Ich konnte keine Ahnung haben, dass seine Entscheidung, weiterleben oder eine gewisse Tod in der Gaskammer bedeutete. Ein zweiter SS-Mann unterhielt sich an der Seite mit den jungen Männern, die froh waren, dass sie nach Tagen voller Ungewissheit endlich ihre Anspannung fallen lassen konnten. Der Deutsche guckte überrascht, als ich mich meldete, weil die Gruppe von 80 seiner Meinung nach bereits komplett war. Etwas ungläubig sagte er, hat man dich auch geschickt? Dann sind wir jetzt 81. Eigentlich einer zu viel, denn meines Wissens sollte es immer nur 80 sein. Nachdem wir dort ein Weilchen gestanden hatten, sagte er, mein Kamerad hat euch ausgesucht, um in einem anderen Lager nicht weit von hier zu arbeiten. Jeden Abend kommt ihr nach Sobibor zurück und könnt hier mit eurer Familie und Bekannten essen und euch vergnügen. Sie, und dabei zeigte er in Richtung des Feldes, gehen nun baden. Deshalb wurden die Männer von den Frauen getrennt, denn ihr kapiert, dass es sich nicht gehört, gemeinsam unter die Dusche zu gehen. Alle anderen, die hier angekommen sind, bleiben hier. Inzwischen hörte ich, dass der SS-Mann vor den Männern auf dem Feld eine Rede hielt, der ich von meinem Platz aus nicht wörtlich folgen konnte. Klar war, dass er sagte, dass sie sich ausziehen sollten. Ich sah, dass man mittlerweile damit anfing. Als der SS-Mann von meiner Gruppe uns in fünf Reihen antreten ließ, hatten alle auf dem Feld ihre Hemden und Schuhe bereits ausgezogen. Unter lautem Gebrüll versuchte er, uns in strammer Haltung und im Marschtempo in Richtung des Lagerausgangs marschieren zu lassen. Er konnte sich keine Vorstellung machen, wie zusammengestaucht wir die vorangegangenen Tage in verschlossenen Viehwaggons gestanden hatten und in welch miserablen Zustand wir waren. Auf dem Weg zum Zug musste ich an der Stelle vorbeigekommen sein, an der Rachel ihr Uhr versteckt hatte. Ich wusste da schon nicht mehr, wo das war. Aber, so dachte ich, wenn ich in ein paar Stunden zurückkomme, würde ich sie vielleicht wieder erkennen.
Thank you.
Zwei Waggons und eine Lokomotiv standen inzwischen zur Abfahrt bereit. Nichts erinnerte mehr an die Panik, die an derselben Stelle kurz zuvor noch geherrscht hatte. Noch am Abend, demselben 4. Juni, erreichte der Zug Travniki, von wo aus die 81 Männer zu dem 5 Kilometer weiter gelegenen SS-Arbeitslager Dorohutscha laufen mussten. Es war ein Torflager zwischen Lublin und Chelm. Um die Produktion auf demselben Niveau zu halten, durfte die schwere Arbeit nicht ruhen. Mit einer ständigen Belegschaft von durchschnittlich 500 Juden, von denen etwa die Hälfte aus den Niederlanden stammte, musste die Arbeit am Laufen gehalten werden. Wer nach einigen Wochen kurz vor seinem Zusammenbruch stand, wurde zurückgeschickt und vergast. Dorohutscha hatte ständig Bedarf an neue Sklaven. Aus diesem Grund wurden in Sobibor nach der Ankunft von Transporten die benötigten frische Arbeitskräfte für Dorohutscha selektiert. Die Führung konnte davon ausgehen, dass dort alle innerhalb weniger Wochen an Erschöpfung sterben würden. Es war in Dorohutscha, dass ich zum ersten Mal von Häftlingen hörte, was in Sobibor wirklich passierte. Jahren später, in 1966, sagte der SS-Mann Erich Bauer in Haft aus. Ich zitiere: Die Juden in Sobibor wurden nach Geschlechtern getrennt, sie mussten sich entkleiden und wurden ins Lager 3, das heißt in die Gaskammern, geführt. Ich selbst brachte sie vom Lager 2 nach hinten und machte die Türe auf. Die ukrainischen Wachmänner und das jüdische Arbeitskommando im Lager 3 schoben dann die Juden in die Kammern und machten, wenn die Kammern voll waren, die Türen zu. Dann setzten wir den Motor im Nebenraum in Gang. Ein Unser drehte die Kurbel, damit der Motor ansprang. Die Kammern waren an dem Motor fest angeschlossen. Wenn ein Holzpflock einfach in die Leitung gesteckt wurde, gingen die Abgase in die Kammern hinein. Die Juden wurden erst misstrauisch, als sie bereits in den Gaskammern waren. Zu diesem Zeitpunkt gab es jedoch kein Zurück mehr. Die Türen wurden luftdicht verschlossen und sofort setzte der Vergasungsvorgang ein. Die Vergasung dauerte etwa eine halbe Stunde. Die Kammern waren dicht gefüllt. Bald herrschte Sauerstoffmangel. Nach etwa 20 bis 30 Minuten trat völlige Stille ein. Die Menschen waren vergast. Das Ausladen der Leichen machten jüdische Arbeiter unter der Aufsicht deutscher Aufseher. Ende Zitat. Das bedeutete, dass ich sagen muss, dass meine noch so junge Frau Rachel und 2925 anderen am 4. Juni 1943 in Sobibor ermordet worden sind. Nach dem Krieg wurde festgestellt, dass ich der einzige Überlebende war von das ganze Transport von mehr als 3000 Juden. Zurück nach Dorohutscha. Die Lebensbedingungen in Torflager waren so, dass die meisten innerhalb ein paar Wochen starben. Ich hatte das Glück, als gelernter Drucker mit einer Gruppe von Typografen aus Warschau das Lager Dorohutscha verlassen zu können. Wir kamen über Lublin, wo wir 2 Wochen waren, nach Radom in Polen und wurden erst einige Monate in ein kleines, noch existierendes Ghetto einquartiert. Nachdem das Ghetto am 8. November 1943 mit Gewalt liquidiert worden war, wurde ich im KZ Radom Skolna gebracht. Ich arbeitete anfangs in einer SS-Druckerei, später in eine große Waffenfabrik. Als die sowjetische troepen im Juli 1944 sich Radom näherten, ließ die Lagerführung alle Häftlinge abtransportieren. Ungefähr 3000 Juden wurden von Radom aus in Marsch gesetzt nach Tomaschow Mazowiecki, ein qualvoller Weg von 4 Tagen über 120 Kilometer. Die hungernden, müden, kranken und erschöpften Menschen trugen schlechte Häftlingskleidung und Holzschuhe. Vielen, die nicht mehr weiter konnten, wurden von der SS unterwegs erschossen. Angekommen in Tomaschow Mazowiecki wurden wir in eine stillgelegte Fabrik kaserniert. Die Zustände da waren wirklich unbeschreiblich. So gab es keine sanitären Anlagen. Als wir nach 6 Tagen von Tomaschow Richtung Auschwitz fuhren, wussten wir, was uns dort bevorstand, dass jetzt unsere letzten Stunden geschlagen haben. Aber das Schicksal meinte es nochmal gut mit mir und den meisten Männern unseres Transportes. Ungefähr 1800 Männer wurden in Auschwitz-Birkenau für Arbeit irgendwo ausgewählt, während tausende ungarische Frauen uns vorbeigingen mit dem Ziel, die Gaskammer. Sie wissen, dass Donnerstag, das heißt morgen, den 17. Januar, das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau vor 60 Jahren befreit worden war. Nach 3 Tagen Reisen, wieder in Viehwagen, kam ich in Vaihingen an der Enz in der Nähe von Stuttgart an, wo eine riesige unterirdische Flugzeugfabrik der Firma Messerschmitt in Aufbau begriffen war. Im KZ in der Nähe war alles dreckig von Regen und Schlamm, aber im Vergleich mit Polen war es hier doch besser. Die Arbeit im Baugelände war außerordentlich schwer. Wie viel Eisenbahnwaggons voll Kies durfte ich entleeren? Wie viel Hunderte von Zementsäcken zu je 50 Kilo auf den Schultern schleppen? Es ist heute noch unfasslich, dass wir, völlig unterernährten und geschwächten Menschen, diese körperliche Schwerstarbeit hatten leisten können. Aber es ging wohl doch immer mit dem Gedanken im Kopf an Sobibor und Auschwitz. Die Bauarbeiten in Vaihingen wurden Oktober 1944 wegen der für die Deutschen aussichtslosen Kriegslage eingestellt. Das SS-Arbeitslager, bis dahin ein reines Judenlager, wurde umgewandelt in ein sogenanntes Erholungslager. Damit hier keine falschen Vorstellungen entstehen, sei gesagt, dass ein solches Lager weder etwas mit Erholung noch gar mit Humanität zu tun hatte. Eingeliefert wurden nicht-jüdische Zwangsarbeiter aus der ganzen Umgebung. Sie waren so kaputt gearbeitet, dass Vaihingen trotz der sogenannten Erholung für viele ein Sterbelager wurde. Im März 1945 melde ich mich im Lager als Sanitäter. Dienst musste ich auch in der Typhusbaracke machen, wo ich mich bald darauf ansteckte. Gerettet wurde ich dadurch, dass das KZ Vaihingen an der Enz am 8. April 1945 von den Franzosen befreit wurde. Die Typhuskranken wurden vom französischen Roten Kreuz in Vaihingen Hospital gebracht. Vielleicht könnten Sie, meine Damen und Herren, verstehen, nach allem, was ich bis dahin erlebt hatte, welche Gefühle ich damals gegen den Deutschen hatte. Sie hatten mir alles genommen, meine Frau, meine Arbeit, mein Haus und fast meine ganze Familie. Nur meine Gedanken bekamen sie nicht. 60 Jahre liegt die Zeit des Dritten Reiches jetzt schon zurück. Sich erwähnen, was ist passiert, und auch heute darüber zu sprechen, bedeutet vor dem Vergessen bewahren. Zur Versöhnung und Zusammenarbeit mit deutschen Gruppen bin ich seit langem bereit, aber vergessen kann ich nicht. Was mir und meiner Familie angetan wurde, wie sollte ein Mensch das vergessen können? Kein Tag geht vorbei, ohne dass die furchtbare Vergangenheit für mich wieder lebendig wird. Das war das Ende des ersten Teils meiner Erzählung. Und wenn Sie mir gestatten, will ich jetzt noch erzählen, wie in Sobibor am 14. Oktober 1943 ein Aufstand organisiert worden ist, der in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs ohnegleichen war. Im Sommer 1943 kursierten in Sobibor Gerüchte, dass das Lager eine andere Funktion erhalten oder ganz aufgelöst werden sollte. Die Gerüchte wurden dadurch genährt, dass die Transporte aus dem Generalgouvernement sowie aus Frankreich und den Niederlanden erheblich zurückgegangen waren. Die Arbeitshäftlingen befürchteten, dasselbe Schicksal zu erleiden wie die letzten Arbeitshäftlinge aus Belzec. Exekution. Arbeitshäftlingen, sei gesagt, waren Juden, die im Unterschied zu denen, die in die Gaskammer geschickt wurden, Arbeit im Lager verrichten mussten. So war Sobibor ständig belegt mit ungefähr 600 dieser Arbeitshäftlinge.
Die Sondersendung der Neuen Essener Welle über das Vernichtungslager Sobibor, eine Lesung mit dem Niederländer Jules Schelvis. Ich bin Klaus Hausmann, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.